Läuft? Sorry, jetzt läuft. So. Heute, da es so schön warm ist und dass man es genießen kann, habe ich eine besonders lange Predigt.
Ja, oder? Ja, so.
Nee. Ich fang gleich ohne Vorrede direkt mit der Predigt an. So, und zwar neulich habe ich im Rahmen von dem Bibelleseplan, den ich zurzeit durchnehme, den ersten Korintherbrief gelesen. So, gleich am Anfang. Also man weiß, in welchem Kontext der Korintherbrief geschrieben wurde. Da lief in der Gemeinde in Korinth einiges nicht so, wie es sein sollte. Und vor dem ersten Korintherbrief gab es sogar davor noch einen Brief, weil in dem ersten Korintherbrief sagt Paulus, wie ich schon in meinem Brief geschrieben habe. Also es gab einen, den wir nicht haben, aber nullten Korintherbrief sozusagen. Und er weiß also schon Bescheid, was läuft. Und am Anfang eine erste erstaunliche Feststellung für mich. Trotz dieser Umstände in Korinth fängt Paulus damit an, zuallererst die Geschwister für ihren Glauben zu loben. Er versichert ihnen, dass sie mit allen geistlichen Mitteln gerüstet sind, dass denen nichts fehlt, ja, was sie brauchen. Und drückt seine Zuversicht aus, dass sie im Herrn bleiben werden. So. Konstruktive Kritik nennt man das heute. Ja, dann geht er darauf an und sagt, hey, ihr seid fest im Glauben, ihr habt alles, was ihr braucht, jetzt packt einfach mal nur das an. Ja, so ungefähr ist der Brief aufgebaut, dann geht er auf die Sachen ein, die er ansprechen will, aber nicht mit diesem, oh Mann, was ist denn hier los und ich mache mir Sorgen, sondern hey, so, ihr habt alles, ihr glaubt, oh, jetzt bringt das in Ordnung und gut. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr ermutigend. Und gleich danach kommt für mich der zweite Hammer, also und das ist da, wo ich wirklich eine Zeit lang verweilt habe, weil Paul erzählt dann von seiner Ankunft in Korinth, als er damals einige Jahre davor, ja, die so da war, so in dem Brief ist er nicht da, deswegen schreibt er den Brief, aber der war mal da und er hat die Gemeinde mitgegründet. Und da sagt er, dass als er angefangen hat, die Botschaft zu verkünden, dass er da mit Angst und Zittern gepredigt hat, dass er vor den Leuten mit Angst und Zittern stand und dass er seine Predigt nicht auf gute Rhetorik und schlauen Argumente gebaut hat. Da lesen wir mal in 1. Korinther, das ist dann im Kapitel 2, ab dem Vers, ich sag ab 1b, weil das 1a ist noch der Schluss von diesem Lob und von allem, was er vorher erzählt hat. So, 1. Korinther 2, ab 1b bis Vers 5. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glauben sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und ich dachte mir, wow, ist das nicht der Hammer? Also Paulus, wir wissen vor Paulus, dass er ein jüdischer Gelehrter war, ein Rabbi, der ist bestimmt durch die Rhetorikschule gegangen, der hat bestimmt das Predigen gelernt, dafür ist er ausgebildet worden, ja? Und der sagt, er hat bewusst diese erprobten Mittel nicht eingesetzt. Er hat sie vielleicht natürlich, weil er das gelernt hat, seine Predigten schon so strukturiert. Aber das war nicht das, was er im Vordergrund gestellt hat. Darauf hat er nicht seine Botschaft gegründet. Nicht auf die Redekunst. Nicht auf die Techniken, die er gelernt hat. Ich bin mir sicher, wenn man das lang genug geübt hat, dann baut man das ein, so oder so. Aber ja, er wird noch schon verständlich gewesen sein, keine Frage. Also, aber da habe ich mich echt gefragt, wie hat sich denn so eine Predigt von Paulus angehört? Wie hört sich das an, wenn jemand das macht? nicht auf die Struktur Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern nur auf, wie er sagt, das machtvolle Wirken von Gottes Geist gründet. Und er sagt, der war halt eben unsicher, der war ängstlich. Dann dachte ich mir, wie hat er denn gepredigt? Hat er gestottert? War das irgendwie, hat er den Faden verloren ab und zu? Was war los? Also hat er dann nur Jesus zitiert, weil er sagt, er wollte nur auf Jesus hinweisen? Wie hört sich also denn eine Predigt an, die vom machtvollen Wirken von Gottes Geist gekennzeichnet ist? Und wann, was bewirkt sie? Dann dachte ich mir, Mann, ich wäre gern damals dabei gewesen, um Paulus zuzuhören. Es würde mich echt interessieren, wie war das? Und was können wir, wie könnte man das heute auch nochmal machen? Als ich ein paar Tage später den Punkt mit Margaret besprach, kamen wir auf die Predigten von Jesus. Und da wird auch Erstaunliches beschrieben. So, das kommt zweimal gleich, ihr braucht nicht unbedingt überall aufschlagen. Einmal steht es in Markus 1, die Verse 21 und 22. Und einmal steht in Matthäus 7, Verse 28 bis 29. So, erst in Markus 1, 21. Sie kamen, also Jesus mit seinen Jüngern, die ersten Jüngern, nach Kapernaum. Gleich am darauf folgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und in Matthäus 7 steht da Vers 28, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Mit Vollmacht. Das klingt auch sehr nach dem, was Paulus beschrieben hat, dem Wirken, dem machtvollen Wirken von Gottes Geist. Also das ist für mich eine andere Beschreibung, aber es gibt etwas Machtvolles, also von oben. So. Und dann dachte ich mir, erst allerdings, als ich hier diese Predigt geschrieben habe, habe ich mir gedacht, Mann, ich wäre aber erst recht gern bei den Predigten von Jesus gewesen. Also, wenn ich mir schon wünsche, Paulus zugehört haben, dann umso mehr Jesus. Ja? Wir kamen drauf, zu Hause nachzuschlagen, was ist denn Vollmacht? Welches Wort wird denn da verwendet? Das Neue Testament ist auf Griechisch verfasst worden. Das griechische Wort im Urtext ist Exousia. Und in der Elberfelder Studienbibel steht als Erklärung, das ist Erlaubnis, Autorität, Freiheit, Macht und Vollmacht, etwas zu tun, aber in dem Sinne, wie man heutzutage jemandem bei der Bank zum Beispiel eine Vollmacht erteilt, also Handlungsvollmacht, dass jemand in meinem Namen handeln darf. Ja? So, das Wort, das griechische Wort Exousia kommt von Existin, also auch griechisch, was bedeutet, es ist möglich oder es ist erlaubt. Also der Begriff, also dieser Begriff von Vollmacht, verneint das Vorhandensein irgendeines Hindernisses. Also und kann entweder für die Fähigkeit oder für das Recht, etwas zu tun, gebraucht werden. Die Wörter Existin und Exousia verbinden die beiden Vorstellungen von Recht und Macht. So, wenn von Recht, Autorität oder Erlaubnis die Rede ist, schließt es Fähigkeit, Kraft und Macht ein. Also, Exousia, dann gibt es noch einiges an Erklärungen, wo man welches, in welchem Kontext man was findet in der Schrift. Und dann kommt noch eine Erklärung. Exousia bedeutet auch gerechtfertigte, richtige, von oben verliehene Gewalt. Da steckt eine Menge drin, in diesem einen Wort. Kein Hindernis. Fähigkeit, Kraft und Autorität, etwas zu tun. Und von oben verliehene Gewalt, also nicht von den Menschen kommend. Also. Ich habe also jetzt ein paar Punkte herausgepickt, um zu versuchen zu beschreiben, also was es braucht, damit unser Dienst mit dieser Vollmacht ausgestattet ist. Das Beispiel von Paulus zeigt, dass nicht nur Jesus dieses mächtige Wirken von Gottes Geist bemerkbar machen konnte oder wahrnehmbar machen konnte. Wie Paulus möchte ich versuchen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus zu lenken. Und ich muss sagen, hier in den letzten Tagen durch die kräftigen emotionalen Turbulenzen in allen Richtungen, die kamen, stehe ich wie ein bisschen wie Paulus vor euch. Ich werde nicht sagen zittern nicht vor euch, sondern eher vor Gott, weil ich muss sagen, also anhand von dem, was ich jetzt gleich predigen werde, habe ich gemerkt, wie viel mir fehlt. Und ich habe mich sogar gefragt, ob ich überhaupt berechtigt bin, diese Predigt heute zu halten, und weil so viel fehlt zu dem, was sein soll. Ja? Und ja, also das ist eher ein Zittern Gott gegenüber, zu sagen, Gott, ich stehe hier, aber eigentlich bin ich es nicht wert oder bin ich nicht würdig, sagen wir mal so. Aber fangen wir an. Ich fange an mit dem in meinen Augen vielleicht wichtigsten Punkt, und das ist kein Hindernis. Wir sind ja Gottes Kinder. Und wie wir in dem Lied singen, das wir letztes Jahr bei der Gemeinde eingeübt haben, uns steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Uns steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Weil wenn du nachdenkst, es gibt ja da was uns hindern kann. Schlagen wir mal auf in Jesaja 59. Die Verse 1 und 2. Das ist jetzt aus der Luther-Übersetzung, weil die Neue Genfer das Alte Testament noch nicht übersetzt hat. 59, Verse 1 und 2. Da verkündet der Prophet: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Jeder, der hier Christ geworden ist, erinnert sich an diese Studie, eure Sünden trennen euch von Gott, es gibt eine Mauer, ja, also es ist irgendwie nichts Neues. Aber zu dem Thema kein Hindernis ist ein mächtiges Hindernis, ja. Und zwar Sünde trennt uns von Gott, so dass wir von ihm nicht gehört werden. Und ja, das trennt uns von ihm, diese Vollmacht ist. Also wir können, das Wirken des Heiligen Geistes wird durch Sünde gehindert. Ja. Und zu diesem Thema gibt es auch ein paar interessanten Stellen in Johannes. Und die lesen wir auch, zwei Stellen, die wir miteinander kombinieren. Die erste Stelle ist in Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 30. Und 31, Johannes 14, 30 und 31. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht, spricht Jesus hier. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Das ist kurz vor Gethsemane, die Stelle. Der Punkt bei mir ist, Jesus sagt, der Teufel findet nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Was sucht der Teufel denn, das ihm Macht über Jesus geben könnte? Und Jesus sagt es uns auch in Johannes, und zwar in Johannes 8, Vers 34, ein kleiner Satz. In der Unterhaltung mit den Pharisäern, die dann sagen, wir sind doch keine Sklaven, wir sind freie Menschen. Und Jesus antwortet in Johannes 8, Vers 34, Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und Sklave der Sünde ist nicht Sklave Jesu, Sklave der Sünde ist Sklave von Satan. Und das ist also das. Also nicht nur trennt uns die Sünde von Gott, sondern die Sünde gibt Satan Macht über uns. Wenn das nicht ein Hindernis ist. Der Gegner, der Gottes Wirken mit allen Mitteln verhindern will, hält uns in seiner Macht durch die Sünde. Wie ein Erpresser irgendwie. Er hat was in der Hand, ja, um uns irgendwie dazu zu bringen, vielleicht Sachen zu tun, die wir nicht tun wollen, aber er hat etwas in der Hand. Das ist die Sünde. Und natürlich hindert das Gottes Wirken. Also ist es äußerst wichtig, dass wir uns von der Sünde frei halten. Das Erste, was in den Kopf geht, natürlich, ist durch Nicht-Sündigen. Es ist ja klar. Nur, dass wir wissen, dass Jesus der einzige Mensch ist, dem es gelungen ist, ein ganzes Leben nicht zu sündigen. Deswegen brauchen wir ja einen Erretter. Und weil Jesus weiß und Gott weiß, dass wir es nicht schaffen, diesen einen Weg nicht zu sündigen, hat Jesus für uns einen anderen Weg bereitet. Sein Blut. Lesen wir dann in 1. Johannes, Kapitel 1. Die Verse 7 bis 9. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also wir sehen hier, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Wir haben uns dann auch noch hier im Abendmahl uns daran erinnert. Also durch Jesu Tod und Auferstehung am Kreuz und durch sein Blut dürfen wir vor Gott als rein und heilig auftreten. Das ist der Weg, der diese Trennung wieder wegschafft und der Satan die Macht wegnimmt, die er sonst auf uns hat. Ohne Jesus sind wir dem Teufel ja so wirklich hoffnungslos ausgeliefert. Wir haben nichts, was wir entgegenstellen könnten. So. Und Gott vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Aber es steht hier auch, doch wenn wir unsere Sünden bekennen. Also das geschieht nicht von alleine. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es mir mittlerweile echt schwer fällt, meine Sünden zu bekennen. Mich schuldig zu bekennen. Einzugestehen, ja, es tut mir leid, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu meiner Frau, zu meinen Kindern und zu Gott natürlich zuallererst. Nicht bei den ganz offensichtlichen Sachen natürlich, wenn ich jemand angebrüllt habe oder wenn ich voll gelogen habe oder wenn ich so lüsterne Gedanken gehabt habe. Es gibt ein paar Sachen, die sind so offensichtlich, da bekenne ich das ja. Aber es gibt viele anderen. Wenn ich meine eigenen Wünsche zur ersten Priorität des Tages gemacht habe und Gott irgendwann mal rankommt, wenn es mal passt. Wenn ich etwas lieblos gesprochen habe, ich bin aber höflich geblieben. Wenn ich mich nur im Ton vergriffen habe, aber nicht im Wort, war alles. An meinen Worten kann man nicht sagen, aber der Ton. Wenn ich aus Bequemlichkeit Sachen vernachlässigt habe, das biblische Wort dafür ist Faulheit. Bei alledem, wie ich mich rechtfertige. Welche Diskussionen, vor allem in der Familie, aber auch bei der Arbeit, welche Gründe es für mein Verhalten gibt, wieso ich es nicht anders kann, alles Mögliche. Anstelle einzusehen, ich bin in Sünde, ich habe hier gesündigt, es tut mir leid, ich möchte das ändern. Gott, hilf mir, das zu ändern und vergib mir. Und dann wundere ich mich, wo die Kraft des Geistes geblieben ist. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht wieder eine neue Genfer Übersetzung, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und er sagt, dämpft den Geist nicht. So, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das ist auch wieder ein Hindernis. Also, es passt zu dem. Also, schafft die Hindernisse ab. Und erschafft nicht, keine neue. So, und dann, ich habe hier von mir erzählt, und dann ist meine Frage an dich. Und bei dir, wie sieht das aus mit Sünden bekennen? Wie oft? Wie schnell? Erinnerst du dich an die Gesinnung gleich nach deiner Taufe? Ich schon. Da war ich eifrig. Da hat mich die kleinste Kleinigkeit, wo ich irgendwas gespürt habe zwischen Gott und mir, da musste ich das bekennen. Da konnte ich nicht noch Tage oder sagen, naja, die Kleinigkeit, vergiss es, ist nicht so wichtig. Das konnte ich nicht. So, das wäre zum Thema kein Hindernis. Da gab es auch einen Punkt von oben verliehene Gewalt. Wieder im Johannesevangelium, wo Jesus vor Pilatus erscheint und zur Rede gestellt wird und fragt Pilatus, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dir den Folter und den Tod auszuliefern? Und Jesus antwortet, Johannes 19, Vers 11, Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also das galt da für die weltliche Autorität, das gilt aber auch im Geistlichen. Also die Tatsache ist, ich habe keine Macht, wenn sie mir nicht von oben gegeben wird. Wenn ich predige, wenn ich die Botschaft weitergebe, ob in der Öffentlichkeit, in der Familie, in Vier-Augen-Gespräch, in welchem Auftrag trete ich denn auf? In meinem eigenen? Weil ich irgendwie was Gutes machen will, gut dastehen will vor Gott? Das ist mein Auftrag dann. Ich will irgendwas für mich machen. Im Auftrag eines der Geschwister, weil irgendwie man mir gesagt hat, das sollst du tun, oder weil ich vielleicht irgendwie, das heißt, ich mich fügen will, ich will gehorsam, ich will der Leitung folgen, was auch immer. Aber oder bin ich wirklich unterwegs im Auftrag Gottes? Weil er mich geschickt hat und mir ist bewusst, ich mache das hier für Gott und in seinen Auftrag. Der Punkt ist natürlich eng verknüpft mit dem ersten. Also, überleg mal, würdest du einen Auftrag jemandem erteilen, der in der Schuld deines Feindes steht? Würde ich mir überlegen, ob ich dem was anvertraue, wo ich weiß, mein Feind kann ihn irgendwie umswitchen. Würde ich nie machen. Würde ich sagen, nee, ist mir ein bisschen ungewiss. Also es geht Gott auch so. Also wenn wir in Sünde sind und Gott uns noch nicht bekannt haben, noch nicht gereinigt worden, hat Satan was, hat uns in seiner Macht, und dann, denke ich, fällt es schwer, Gott uns zu beauftragen, weil ja, es ist irgendwie nicht so sicher, die Sache. Der Punkt ist auch eng verknüpft mit dem Nächsten, die Botschaft Gottes und nicht die eigene Weisheit. Und da kommen wir zurück zum 1. Korintherbrief. Und da gehen wir im Kapitel 1. Wir haben Kapitel 2 gelesen, wo Paulus dann halt eben sagt, ja, also ich hatte mir vorgenommen, nur auf die Botschaft von Jesus hinzuweisen. Und jetzt schauen wir ein bisschen, was die Schwierigkeit ist, das zu tun. Und zwar erklärt er das ganz gut, 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir sind heutzutage eher in der Griechen. Wobei, es gibt auch Juden. Also es gibt beides. So. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die Botschaft Jesu weiterzugeben, so wie die Bibel sie darstellt, ist, dass es das ist in den Ohren und in den Augen dieser Welt völliger Unsinn. Oder das ist Gotteslästerung, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir wissen, sowohl für die Muslime als auch für die Juden ist die Tatsache, dass Jesus Gott ist, eine Gotteslästerung. Das ist so. Ja. So, wenn ich die Botschaft weitergebe jetzt, gebe ich die Botschaft weiter. Oder versuche ich es meinen Zuhörern schmackhaft zu machen. Ja, man muss es nicht übertreiben, so wörtlich ist es nicht gemeint. Versuche ich irgendwie Gott für seine Botschaft, für seine Radikalität zu rechtfertigen oder sogar zu entschuldigen? Ja, ich versuche es viel zu oft. Aber wie wir eben gemeinsam gelesen haben, das ist ja unmöglich. Wenn ich das tue, dann gebe ich zwar der Welt die Botschaft, nach der sie verlangt, aber es ist nicht die Botschaft Gottes, die der Welt zwangsläufig eine Torheit ist. Die müssen diese Torheit hören. Der Unterschied ist, entscheiden sie sich, das zu glauben oder nicht. Das ist, wir haben gelesen, ja, also das ist für die, die es glauben. So, deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Vers 21 in 1. Korinther 1. So, und wenn ich dann versuche, Gott zu rechtfertigen, irgendwelche Entschuldigungen zu finden, dann wirke ich wieder der Kraft des Geistes Gottes entgegen. In Sprüche 3, Vers 5, ihr braucht nicht aufschlagen, aber Sprüche 3, Vers 5 steht, verlass dich auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das, wenn ich dann versuche, die Argumente zu drehen, das verlasse ich mich auf meinen Verstand oder auf den vom anderen. So, schließlich noch einen Punkt. Da stand dann auch, bei Jesus auf jeden Fall, dass er lehrte nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ja, wie waren sie denn? Was ist denn da der Unterschied? Das wird dann extra hervorgehoben. Nicht wie die, sondern anders. So, was hat die Schriftgelehrten gekennzeichnet? Da lesen wir ein gutes Stück in Matthäus 23. So, ich lese die Verse 13 bis 32, aber ich schneide ein Stück raus in der Mitte. So, Matthäus 23, erstmal Verse 13 bis 17. Jesus nimmt die Schriftgelehrten und die Pharisäer ran und redet. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt. Das ist ein Nichtjude, der zum Judentum konvertiert. Also heutzutage wäre es ein Jünger, sagen wir mal. Ja. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das geht nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Dann zu dem Punkt bringt Jesus noch ein paar Beispiele. Dann geht er weiter mit anderen Punkten in Vers 23. Weh euch, Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Weh euch, Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und schmückt die Gräber der Gerechten und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan macht auch ihr, dass ihr das Maß eurer Väter voll. Der Punkt, also was man sieht, wo Jesus den Unterschied macht, ist die Heuchelei. Dass Wort und Taten oder Wort und Herz nicht im Einklang sind. Also die haben wohl an manchen Stellen die richtigen Taten getan. Nach außen sieht alles in Ordnung aus, aber im Herzen ist es nicht. Oder manchmal sind nicht einmal die Taten im Einklang mit den Worten. Und der Punkt ist, das, was bei Jesus sicherlich war und das, was ganz wichtig auch bei uns ist, denn bei Paulus war das sicherlich auch da, dass diese Vollmacht oder diese Autorität ist authentisch. So, die Taten sind im Einklang mit den Worten, das Herz auch. Es geht also darum, so wie ich neulich bei Willem gehört habe, es geht darum, Jünger zu sein und nicht so zu tun, wie Jünger tun. Ja? Wenn man Jünger ist, tut man natürlich so, wie Jünger tun, aber wenn du nur tust, wie Jünger tust, ist es ein Unterschied. Dann ist es nur ein Schein. Ja? So, das geht darum, wirklich authentisch zu sein. Also, Paulus fasst es auch zusammen im 1. Timotheusbrief kurz zusammen. 1. Timotheus 4, Vers 16, auch eine Stelle, die wir mit den Leuten lesen, mit denen wir die Bibel studieren. 1. Timotheus 4, Vers 16, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. So, beides, dich selbst, dein Leben und das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Also die Anweisungen beachten, also die wissen, die kennen sich dran, aber auch sich dran halten, auch darauf achten. Also gilt es auch auf meinen Lebensstil zu achten. Ob ich es wirklich das tue, was ich predige, was ich meine und dass ich es auch glaube. Nur so ist es authentisch und auch kraftvoll. So war Jesus. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es auch gemeint. Und bis zum Ende hat er das gelebt. Er hat das gelebt, was er gepredigt hat, bis er am Kreuz gestorben ist. So, was behalten wir also jetzt? Für ein Leben in dieser Vollmacht Gottes. Ich habe dann am Ende eine kurze Checkliste zusammengefasst. Also, so Checkliste. Nähe zu Gott überprüfen. Gibt es Sünde? Sünde bekennen. Oft und schnell. Und umkehren natürlich. Wenn ich bekenne und nicht umkehre, hilft es natürlich nicht. Also nicht lange, weil ich dann gleich wieder sündige. Sondern natürlich umkehren, Sünde bekennen, oft und schnell. So, Nähe zu Gott. Motivation überprüfen. In welchem Auftrag bin, in wessen Auftrag bin ich unterwegs? Im Auftrag Gottes, sonst lieber lassen. Ja? Wenn es um die Verkündigung der Botschaft geht. Ja? So. Dann die Botschaft überprüfen. Nicht mein Verstand, sondern die Torheit des Kreuzes. Und dann Leben und Herz überprüfen. Nicht nur Worte, sondern Taten und Gesinnung dazu. Dann steht ein Leben in Vollmacht wirklich nichts im Wege. Ah.